Heute geht es ja um den Hirten. Ich wollte eigentlich nur das Schaf mitnehmen. Die anderen zwei Sachen haben mir meine Töchter noch zugesteckt. Das soll ich mitnehmen? Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, fängt eigentlich bei Forrest Gump an. Die meisten von euch haben das gelesen. Die Ruth hat gesagt, das kennt wahrscheinlich nur deine Generation. Aber ihr kennt ja Forrest Gump, ist mein Lieblingsfilm. Habe ich, glaube ich, schon mindestens 4-mal angeguckt, obwohl er recht lang ist. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, wo er im Vietnamkrieg ist, wo sie da kämpfen. Und es war ja so, ungefähr so in den 50er Jahren gab es ja einen Konflikt im Vietnam und dann gab es eine Trennung zwischen Nord- und Südvietnam. Und im Nordvietnam war so der Vietcong gegen den Südvietnam. Und die Amerikaner hatten Angst, dass wenn der Nordvietcong das übernimmt, dass dann sich auch Staaten wie Laos oder Thailand sich noch anschließen, und das war ja kommunistisch im Norden, dass so der Kommunismus überhand nimmt. Also gab es einen Satellitenkrieg. Die Amerikaner haben dann im Süden die Kämpfer unterstützt und die Sowjets und auch China, die kommunistischen Länder, im Norden. Und der Krieg ging 20 Jahre. Amerika hat 500.000 dahin entsandt, Russland gar niemand. Und Amerika hat ja diesen Krieg verloren, und da geht es so im Forrest Gump drum. Aber da passieren ja auch, also in so Kriegen, Gott lässt es ja zu, also Gott beschreibt sich ja als der, der die Geschichte lenkt und auch als der Könige einsetzt und absetzt. Gott hat da doch noch seine Hand drüber, und da habe ich eine Geschichte entdeckt, die so ganz im Hintergrund stattfindet. Und zwar erzählt Ravi Zacharias, heißt er, so ein indischer Apologet, wie er damals 1971 als junger Kerl mit 25 war er unterwegs und hatte einen vietnamesischen Übersetzer dabei, der hieß, muss ich nachgucken, Hien, H-I-E-N. Und da sind sie so durch die Städte gezogen und sind so in diese Basecamps von den Amerikanern. Sonst war ja überall Krieg, aber in die Basecamps und in die Krankenhäuser, und haben das Evangelium verkündet. Und da war wirklich Offenheit da. Das heißt, während einem Krieg, wo Kommunismus kämpft, passiert hinter den Kulissen was, wo sie das Evangelium verkündigen konnten. Das hat niemand mitgekriegt, es waren ja nur die zwei, da war auch keine Kirche. Auf jeden Fall war es dann so, der Ravi ist dann wieder zurück nach Amerika und der Hien ist geblieben. Und der Vietcong, die haben den dann irgendwann erwischt und haben mitgekriegt, dass er da gepredigt hat, und haben ihn festgenommen. Und dann haben sie ihn eingesperrt und haben ihn angeklagt, dass er missionarisch war und dass das nicht gut ist, und haben zu ihm gesagt, du musst kommunistisch werden, und sie haben ihn jeden Tag Marx und Engels lesen lassen. Jeden Tag Marx und Engels, über Monate hinweg, über 1,5 Jahre hinweg. Und irgendwann war der Hien an dem Punkt, dass er gesagt hat, und jetzt kann ich nicht mehr, ich glaube nicht mehr, dass es diesen Gott gibt. Und er hatte so dieses Bild, was Engels beschreibt, vom Kapitalismus, oder ob es Marx ist, das weiß ich nicht, wie dieser Wellensittich gegen den Käfig schlägt und sich blutig schlägt und sich nicht befreien kann von den Fesseln des Kapitalismus. Und er hat diese Frage gestellt an diesem einen Abend und hat gesagt, Gott, ich glaube nicht mehr, ich kann es nicht mehr glauben, dass es dich gibt. Und ich kann es nicht mehr glauben, das, was ich damals erlebt habe, als wir missionarisch waren, dass das alles irgendwie eine Funktion hat und dass das alles wirklich so war. Und er hat zu Gott gesagt, und ich gebe jetzt meinen Glauben auf, und wenn ich morgen aufstehe, werde ich nicht mehr an dich glauben. Sie haben es geschafft, aus seinem Kopf das rauszuhämmern. Brainwashing. Und am nächsten Morgen sagt der Offizier so, du gehst jetzt die Toiletten putzen von den Offizieren. Und er schon so, oh nee, also es war so die schlimmste Strafe eigentlich. Und während er so die Toiletten putzt und so die Papiereimer leert und das so reinigt, sieht er ganz oben drauf was auf Englisch. Also sie haben ihm auch verboten, eigentlich Englisch zu lesen. Sieht dann so eine englische Schrift, so mit Exkrementen drauf. Und das hat er dann eingepackt und nachts unter seinem Moskitonetz in der Dunkelheit hat er seine Taschenlampe rausgeholt, hat es vorher sauber gemacht und fängt an, das zu lesen. Und er liest Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Boah, und es hat zu ihm gesprochen, und dann hat Gott es so wieder bestätigt und diese Realität wieder in sein Leben gebracht, dass er doch da ist und dass er doch die ganze Zeit da war. Und was wir hier sehen ist, dass der Feind versucht eigentlich ständig an uns heranzutreten, und er versucht so diese Wahrheit aus unserem Kopf zu kriegen. Und es gibt aber zwei Ebenen, auf denen uns das anspricht, ist einmal so im Kopf, aber auch im Herz. Also der Feind versucht auch so das Herz anzugreifen, wo diese, die Wahrheit so, die muss raus. Er will eigentlich nicht mehr, dass wir glauben. Und er will auch nicht, dass wir glauben, ganz speziell, dass Gott gut ist. Das war so diese Urfrage damals im Paradies, im Garten Eden. Hat Gott das jetzt wirklich gesagt? Also seid ihr euch sicher, Adam und Eva, dass Gott gut ist? Da kommt so Zweifel rein und so fängt er an. Er will nicht, dass wir glauben, dass Gott gut ist. Und was heißt denn das jetzt, dass Gott gut ist? Also wir hören das ja oft, aber was bedeutet denn das? Dass Gott gut ist, bedeutet, dass er uns liebt. Und darum geht es hier in Römer 8, Vers 28. Denen, die berufen sind, nach seinem Ratschluss, denen, die ihn lieben. Und dann geht es aber weiter in 38, heißt dann, dass nichts uns trennen kann von dieser Liebe, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen, auch wenn der Feind es versucht anzugreifen, nichts kann uns trennen. Und so diese Liebe, darum geht es mir heute Morgen, diese Wahrheit und auch darum, was Jesus eigentlich dem entgegenzusetzen hat, dieser Lüge, dass er nicht gut ist oder nicht gut sein soll. Und da bin ich auf diese 7 Ich-Bin-Worte gestoßen in Johannes. Ihr habt das schon mal gehört, die Ich Bin, die Auferstehung und das Leben, wie Jesus sagt. Weiß noch jemand eins? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Licht. Der gute Hirte. 4. Weinstock. Brot, ja, und jetzt noch eins. Die Tür, ja, super. Die Tür, das finde ich ein bisschen schwierig. So, ich bin die Tür zu den Schafen, finde ich eine schwierige Aussage. Die Tür zu den Schafen. Kommen wir aber nachher noch drauf. Also, ich habe eine heute rausgesucht, die heißt, ich bin der gute Hirte, deswegen auch das Schaf. Und ich habe so festgestellt, in der Bibel ist es oft so, dass dieses Bild des Hirten, das ist eigentlich das allgegenwärtig. Gott bringt immer wieder so dieses Bild, dass er der Hirte ist. Aber so hauptsächlich bringt das in Zeiten, wo Menschen in der Krise sind. Und ich hatte irgendwie das auf dem Herz, dass es um das Bild des Hirten gehen soll. Also scheinbar gibt es gerade in uns, in unserer Gemeinde, so ein bisschen eine Bewegung, die uns herausfordert. Und deswegen möchte Gott da, glaube ich, hineinsprechen, oder Jesus, indem er sagt, hey, ich bin dein Hirte. Letztes Mal ging es ja ums Gericht, da ging es so eigentlich darum, was wir tun sollen, um in diesem Werksgericht zu bestehen. Heute ist es aber so eigentlich was ganz Sanftes, also wenn jemand zu dir sagt, ich bin der Hirte oder ich bin dein Hirte, das ist eine ganz sanfte und entspannende Botschaft. Also so ein Schaf muss eigentlich in diesem Verhältnis zu einem guten, also wir sprechen von einem guten Hirten, nichts tun. Oder was muss ein Schaf tun, außer essen? Eigentlich nichts. Also der Hirte macht eigentlich alles. Also so das Leben als Schaf kann eigentlich ganz entspannt sein. Es muss seine Wolle abgeben irgendwann, okay. Milch vielleicht. Irgendwann muss es sterben, ja. Und sein Leben muss es geben, das stimmt. Jetzt möchte ich euch aber reinnehmen in die Situation damals. Also damals gab es ja viele Hirten. Schafzucht war was Normales. Und man hatte die Schafe auf die Weidegründe geführt, aber abends mussten die ja irgendwo hin. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder hat man sie in die Stadt gebracht. Und da gab es dann meistens so ein umzäuntes, mit Mauern umzäuntes Ding. Und da konnten alle Hirte ihre Schafe bringen. Und davor war dann so ein Wächter. Der Mietling wird er hier genannt. Oder es gab halt die Möglichkeit, du warst in der Wüste unterwegs. Und da gab es auch irgendwo was umzäuntes, auch mit Steinen. Und da musste der Hirte aber selber Wache schieben. Und jetzt geht's los, Johannes 10, da geht es ja um diesen guten Hirten, dieses Ich-Bin-Wort. Johannes 10, kriegen wir das an Leinwand oder ist es ein bisschen spontan? Und das sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Also hier wird diese Situation beschrieben, dass alle eben ihre Schafe in den Pferch bringen. Dann kommen die Hirten morgens einzeln und holen ihre Schafe. Jetzt sind die Schafe ja nicht gebrandmarkt, sondern es gibt nur eine Möglichkeit. Der Hirte ruft hinein und macht irgend so einen Hirtenruf. Oder, also wie man halt so mit Tieren redet, wer hat ein Haustier von euch? Ihr kennt es doch, dass man dann so, oh ja, da ist ja der Süße, komm rein, Hund, oder so. Man hat so eine andere Sprache mit Tieren irgendwie. Und so haben auch die Hirten, die haben so einen speziellen Ruf. Und der Hirte, die gehen dann dahin, rufen, dann kommen ihre Schafe. Also hier der erste Punkt, meine Schafe hören meine Stimme. Also was Jesus hier groß machen will, ist, hört ihr meine Stimme noch oder gibt es schon andere Stimmen, die lauter geworden sind? Oder sind wir noch wirklich so dran, dass wir wirklich seine Stimme hören, was er denn zu uns sagt? Jetzt gab es ja den Fall in einem australischen Gericht, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich habe es gehört. Da hat der eine behauptet, der andere hat ihm Schafe geklaut. Weiß nicht wie viele, auf jeden Fall gab es eine Gerichtsverhandlung und der Richter hat aber nichts in der Hand, wie er das jetzt so anpacken soll, wie er es beweisen soll. Und dann haben die tatsächlich irgendwann die Schafe geholt im Gerichtssaal. Und dann musste der erste Hirte raus und rufen, der hat dann auch irgendwas gerufen. Und die Schafe sind so ein bisschen zusammengezuckt, sind zusammen, aber sind nicht rausgekommen. Und dann musste der zweite Hirte, ist dann auch raus, hat gerufen und sind die Schafe sofort gekommen. Dann war so klar, das sind seine Schafe. Und das möchte Jesus, wenn er hier sagt, er ist unser Hirte, möchte er sagen, hört ihr noch meine Stimme oder gibt es vielleicht viel zu viele anderen Stimmen, die da laut geworden sind? Und ich habe es ja am Anfang gesagt, der Satan versucht ja, das zu attackieren, dass Gott gut ist. Und das versucht er dadurch, indem er uns versucht, dass wir einer Lüge glauben. Dass die Umstände, in denen wir gerade stecken, versucht er Gedanken zu streuen, die nicht wahr sind. Und Jesus sagt ja, hört auf meine Stimme, hört auf meine Wahrheit. Und ich kenne das auch aus dem Befreiungsdienst, wenn wir für Leute beten, dass sie frei werden, dann ist der Kern immer, dass diese Ketten gesprengt werden von Lügen. Ohne Lüge kann man nicht einfach zerstören. Das haben die Kommunisten ja mit dem Hien auch gewusst. Sie wussten, sie können diese Wahrheit nicht einfach zerstören. Das muss man ersetzen. Also eine Idee, ein Gedanke, das muss man ersetzen. Zurück zum Befreiungsdienst. Lüge muss immer ersetzt werden durch Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, dass das Wort Gottes, diese Wahrheit, heute Morgen uns erreicht, unser Herz erreicht. Jetzt muss ich aber ein bisschen ausholen. Psalm 23 kennt ihr ja. Im Alten Testament ist es so, da unterscheidet man zwischen Poesie und Prosa. Das ist jetzt wieder ein bisschen schwer. Ich weiß, ich habe damals auch nicht in Deutsch aufgepasst, müssten wir das auch nachlesen. Aber wenn Gott poetisch spricht, also wenn er sagt, die Berge und die Hügel, sie wanken und die Sterne, wenn er zu Abraham sagt, die Sterne, dann geht es eigentlich immer darum, dass Gott seine Liebe zeigt und dass er von seinem Herzen zu unserem Herzen was sprechen will. Wenn es aber mehr so Prosa ist, also mehr so Fakten, dann geht es eigentlich darum, dass Gott unseren Verstand erreichen will. Und jetzt habe ich mich gefragt über Psalm 23 und der gute Hirte, ist es jetzt eher Poesie oder eher Prosa? Ich finde den Psalm 23 eigentlich hochpoetisch. Er wird dich weiden auf grünen Auen. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen, dein Leben lang. Der Herr ist mein Hirte. Ich finde es hochpoetisch. Das heißt, wenn Jesus hier dieses Bild des Hirten aufgreift und in diese Poesie hineinkommt, will er nichts anderes wie unser Herz erreichen. Und der Satan versucht auch unsere Herzen anzugreifen. Und Jesus macht aber hier seinen Fall groß und sagt mal, hört mal zu, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung, aber ich bin auch der gute Hirte. Und jetzt geht es heute Morgen darum, ob wir das so annehmen können, ob wir das so glauben können, ob wir diese Stimme von ihm hören und ob es dann nicht nur unseren Verstand erreicht, sondern unser Herz. Und es kann aber passieren, dass unser Herz eigentlich vielleicht sich schon wieder entfernt hat oder dass wir weit weg sind, weil uns die Umstände gerade plagen. Wir sagen, oh Mann Gott, warum lässt du sowas zu? Warum geht es mir gerade so schlecht? Warum muss ich das gerade durchmachen? Und da wird Jesus aber ganz, ganz sanft und er sagt, entspann dich mal, du musst gar nichts tun, sondern ich will für dich dein Hirte sein. Ich will in dein Leben hinein und du musst dafür nichts tun. Das ist okay, wenn es dir gerade so geht. Ich will als Hirte kommen und ich will dir dienen. Denn ich bin gekommen, das geht dann weiter. In Vers 7 geht es um die Tür und dann später geht es darum, ich habe mein Leben gelassen und als Hirte werde ich mein Leben lassen für das Schaf und ich als Hirte werde alles dafür tun, dass die Räuber und die Diebe nicht reinkommen in dein Leben. Und alles, was in dein Leben kommt, muss an mir, ich bin die Tür, vorbei. Alles, was in deinem Leben gerade geschieht, musste vorher an Jesus vorbei. Ich muss das vielleicht erklären mit der Tür. Das geht dann weiter, glaube ich, in Vers 7. Macht nichts. Das sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, Diebe, Räuber, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Adam Smith heißt er. Der ist eigentlich so wie ich. Ich bin nämlich damals auch immer zu den Hirten und wollte so gucken, wie die leben. Das hat mich irgendwie fasziniert. Wir hatten ja auch Schafe früher zu Hause. Habe ich ja schon mal erzählt, wie sie sich zu zweit durch die Tür versuchen zu quetschen und dann nicht durchkommen und auch nicht drauf kommen, dass sie vielleicht wieder rückwärts sollten. Also sie hängen dann in der Tür. Die sind ein bisschen naiv oder wie sagt man? Auf jeden Fall der Adam Smith, der war auch so einer, der wollte sehen, was da passiert. Also ist er da im Mittleren Osten, speziell nach Israel, und ist mit den Hirten nachts mit. Und die, die eben nachts nicht zurück in die Stadt können, weil sie weiter raus müssen, um Weidegras zu finden, die haben dann halt irgendwann so einen Flock. Da bringen sie die Schafe rein. Und dann hat er so die Schafe reingebracht, eben der Hirte, und der Adam Smith war so dabei. Und irgendwann hat er gesagt, hä, und was machst du jetzt da vorne, wo ist denn die Tür? Und dann sagt der Hirte, ich bin die Tür. Und er legt sich hin und sagt, ich bin die Tür. Und er sagt, jeder, der hier rein will in den Schafstall, muss über mich drüber. Wenn Wölfe hier rein wollen, müssen sie über mich drüber steigen. Und wenn Schafe hier raus wollen, müssen sie über mich drüber steigen. Ich bin die Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Und alles, was in diesen Schafstall rein muss, muss über mich drüber steigen. Ein Dieb kommt nur, um zu stellen, der kommt irgendwo hinten rum. Aber alles muss durch mich durch und was raus will auch. Das heißt, das, was in unserem Leben passiert, und da komme ich zurück auf Römer 8, Vers 28, alle Dinge dienen denen zum Besten oder zum Guten, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt, Gott erlaubt, dass die Dinge, er erlaubt es, dass so Dinge passieren, aber sie dienen uns zum Guten. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus lässt sein Leben für die Schafe. Er wird alles tun in deinem Leben, dass der Feind nicht reinkommt. Er wird sein Leben lassen. Ein Mietling haut ab, wenn nachts die Wölfe, so ein Rudel Wölfe, ist ja bestimmt beeindruckend. Und da kriegt man bestimmt Schiss. Der David hatte so eine Schleuder, hat dann wahrscheinlich einem Wolf so dem Anführer vielleicht ans Kopf, dann sind sie abgehauen. Aber so ein Mietling, der sagt sich, und tschüss, ich muss los. Der hat ja kein Interesse, er will sein Leben retten. Aber Jesus sagt, ich habe mein Leben gelassen, ich bin der gute Hirte. Vers 12, der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Vers 15, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus lässt sein Leben für die Schafe, das fängt ja da an, dass er sein Leben am Kreuz für uns lässt. Sein Leben für die Schafe heißt eigentlich in der Ursprache, on behalf of, also für uns. Also er lässt das Leben anstatt. Also eigentlich müssen wir unser Leben lassen. Eigentlich sind wir den Wölfen ausgeliefert. Aber es heißt ja, in unserem Namen oder für uns lässt er sein Leben, er verliert sein Leben, damit wir leben können. Und das ist so dieses Bild, er lässt es. Das heißt, er legt sich ja nieder. Er ist ja die Tür. Er lässt es, indem er sich niederlegt. Und wenn ein Wolf kommt, muss er an ihm vorbei. Er ist bereit, sein Leben zu lassen, wenn die Angriffe kommen. Und trotzdem gibt es Diebe und trotzdem gibt es Angriffe. Und um diese Angriffe zu enttarnen, muss man sie erkennen. Sie kommen oft als Lüge. Es sind Lügen. Wir müssen sie mit Wahrheit ersetzen und sie kommen auch in der Finsternis. Das heißt, der Teufel versucht eigentlich Menschen zu isolieren, dass sie mit ihren Problemen zu Hause alleine hocken und es niemand erzählen. Vor allem, wenn es halt so Sachen sind, wo man sich auch irgendwie schämt, dass man irgendwo sich verloren hat im Internet oder keine Ahnung, was passieren kann. Das soll nicht ans Licht kommen. Aber damit wir den Dieb hier bekämpfen, muss das ans Licht. Ich weiß nicht, wurdet ihr schon mal bestohlen? Also ich weiß noch, damals in der Jugend, da haben die ein Foto geklaut. Einmal haben sie einen Helm geklaut. Wusste keiner, wer das war. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte eine Videokamera. Ich hatte dann eine gute Idee, wir sind einfach, das waren nämlich Moslems, wir sind einfach zu den Eltern nach Hause. Ich wusste damals noch nicht, dass man die Schuhe ausziehen muss, heute weiß ich das. Das gab so ein bisschen Gemurmel. Und wir haben den Eltern gesagt, hier fehlt ein Helm. Und die kennen sich ja alle untereinander. Ich habe gesagt, dieser Helm muss jetzt hier wieder zurück, sonst wird das halt eine große Sache. Und es ging ein, zwei Tage, war der Helm wieder da. Also so die Methode ist eigentlich, geht da zu den Eltern. So bei den Deutschen, bei den Eltern, die haben immer gesagt, nee, mein Sohn war nichts, hau wieder ab. So bei den, das fand ich eine gute Idee. Aber es geht darum, dass das ans Licht kommt, was im Finstern ist, damit der Feind an Macht verliert und damit die Wahrheit Kraft gewinnt und damit diese Botschaft wieder in uns Raum gewinnt, dass Gott dich liebt und dass sich nichts von dieser Liebe trennen kann, weder Hohes, weder Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, weder Mächte noch Gewalten, nichts kann uns trennen von dieser Liebe, egal was wir tun. Diese Liebe bleibt immer da. Und diese Liebe, finde ich, wird so sichtbar und so deutlich, auch in diesem Gleichnis, wo der Hirte sich aufmacht und dieses eine verlorene Schaf sucht. Er lässt die 99 zurück und er sucht dieses eine Schaf, weil er weiß, es kann nicht einen Tag überleben. Es wird zerrissen von den Wölfen oder von den Räubern geholt. Und er sucht es so lange, bis er es findet. Und in seiner Liebe sagt er zu dem Schaf nicht, hey Schaf, ey, bist du dreckig, Mann. Also ich weiß nicht, ob ihr Schafe kennt, da hängen hinten als das ganze Zeug irgendwie. Also Schafe sind schon auch irgendwie, ich finde es manchmal auch eklig, auch die Schafwolle. Aber Jesus sagt gar nichts. Er sagt nicht, Mensch, bist du dreckig und versifft und wo warst denn du die ganze Zeit? Und jetzt komm mal her, jetzt kriegst du erst mal ein paar Backe so. Sondern es heißt, er nimmt das Schaf auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Und hier wird so diese Liebe und diese Gnade einfach in diesem Bild deutlich. Nichts will er, sondern er sagt, hey, komm, ich trage dich nach Hause. Komm wieder nach Hause zu mir. Du gehörst zurück in die Herde. Ich hätte noch viel zu sagen. Ich überlege gerade, ob noch was dran ist. Hesekiel, denke ich, wäre noch interessant. In Hesekiel wird so Gericht gehalten gegen die bösen Hirten des Volkes. Und der Prophet beschreibt so, und Gott spricht, was sie nicht getan haben. Sie haben das Verlorene nicht gesucht, das Verirrte, das Verwundete haben sie nicht verbunden und das Schwache nicht gestärkt. Also hier in Hesekiel wird so dieser Herzschlag offenbar, in dem Hesekiel die Hirten kritisiert. Ich muss es vielleicht lesen. Die Schwachen stärkt ihr nicht, Hesekiel 34, Vers 4. Die Kranken heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Das sind jetzt aber diese schlechten Hirten. Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Sie sind alle wilden Tieren zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Und sie irrten auf den Bergen und auf den hohen Hügeln umher und wurden im ganzen Land zerstreut. Und niemand ging ihnen nach oder kümmerte sich um sie. Darum hört ihr Hirten. Dann kommt so dieses Gericht gegen die Hirten. Und dann sagt Gott irgendwann, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und ihnen nachgehen. Vers 12, wie ein Hirte seiner Herde nachgeht am Tag, an dem er mitten unter seinen verehrten Schafen ist, so will ich meinen Schafen nachgehen und will sie von allen Orten erretten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Und dann Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen. Und das, was ich jetzt lese, das, lasst es auf euch wirken. Das spricht nämlich Jesus, indem er sagt, ich bin der Hirte. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte wiederbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Aber was fett und stark ist, will ich vernichten. Aber nochmal zu diesen vier Sachen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Lasst uns einfach beten und darauf reagieren.